Sie hören Winstons Masterplan von Hajo Werner. Gelesen von Silvia Heidt, Ingrid Metz-Neun, Ilona Wiedem, Helmut Winkelmann, Michael Deckner, Uwe Koschel, Wolf von Lindenau, Heiko Graul, Helge Nünke, Axel Erhardt und Hajo Werner. Produktion Metz-Neun Synchron, Offenbach. Musik Thomas Schäffer. Nach ein paar Runden über das weitläufige Grundstück kehrten alle zum Haus zurück und schon wenig später saßen alle wieder am Tisch.
Das war ja ein sichtliches Vergnügen und die vielen Argumente des Vormittags haben sich nun etwas setzen können. Ich schlage vor, dass jeder jetzt seine Meinung zur Idee der produktiven Wohlstandskomponente durch die Aktienwertsicherung als Feedback in die Runde gibt.
Ich habe ja auch heute Vormittag keinen Hehl daraus gemacht, dass mir die Idee der Aktienwertsicherung nicht besonders gefällt. Meine Produkte werden ohnehin gekauft und ich brauche keine stärkere Konsumkraft. Wie ich inzwischen gesehen habe, lassen sich Ideen auch nicht mit Geld hervorzaubern. Entweder Menschen sind kreativ oder sie sind es nicht. Ob die Einfälle dann auch die richtigen sind, steht auf einem ganz anderen Blatt. Dass Unternehmen einen bestimmten Teil des Gewinns ausschütten müssen, empfinde ich zudem als unnötige Gängelung. Auf einem anderen Blatt steht, inwieweit man den Politikern überhaupt vertrauen darf, dass so eine Regelung nicht doch später missbraucht wird. Unseren wäre alles zuzutrauen. Und genau da liegt das große Problem. Wenn eine Tür zur Verstaatlichung geöffnet wird, bin ich strikt gegen eine solche Regelung. Das kann sich langfristig schädlich für die Entwicklung einer Volkswirtschaft äußern. Alles in allem war das eine interessante Diskussion ohne bedeutenden Wert für mich.
Auch ich habe mich bereits vorhin nicht zurückgehalten und sehe auch jetzt nicht, was diese Idee hervorbringen kann, was eine völlig ungeregelte Wirtschaft nicht auch könnte. Mit dem Unterschied, dass der Staat sich auf die Funktionen beschränkt, die ihm zukommt. Sich um Ruhe, Ordnung und Infrastruktur zu kümmern, ist die Pflicht des Staates. Und nicht die Einmischung in die Angelegenheiten von Unternehmen und Unternehmern. Der Staat soll sie wirtschaften lassen und die Steuern vom Gewinn kassieren. Das ist alles, was für eine gute Entwicklung benötigt wird. Jede weitere Einmischung ist meiner Meinung nach ein Schritt in Richtung Kommunismus. Nichts weiter.
Ich bin von der Idee absolut fasziniert. Die Aktienwertsicherung kann ein ganz neues Fundament für wirtschaftliches Wachstum bilden. Nach so einer volkswirtschaftlichen Innovation wird doch schon einige Zeit gesucht. Die Strukturen gleichen sich weltweit an und die Globalisierung sorgt in jeder Hinsicht für einen breiten Leistungsaustausch. Das hat viele Vorteile für die Wertschöpfung und die Ausdehnung des Wohlstands. Die anhaltende Liberalisierung der Wirtschaftsprozesse sorgt für Freiheit und Kreativität. Staatliche Zwänge werden weltweit, bis auf einige temporäre Ausnahmen, kontinuierlich reduziert. Es besteht eine große Einigkeit in den verfolgten Zielen. Der Preis dafür scheint jedoch zu sein, dass die Arbeitslosigkeit in den großen Wirtschaftsnationen zu einer zunehmenden Herausforderung wird. Ich sehe, dass mit dieser Maßnahme auch in der Binnenkonjunktur die dienstleistungsbasierten Wirtschaftsteile einen starken Impuls erhalten würden. Das wird sich auf die Arbeitslosigkeit extrem auswirken. Die Bedingungen müssen natürlich so gestaltet sein, dass es keine Marktregulierung, sondern eine Marktunterstützung darstellt. Mein Votum lautet daher: Umsetzen.
Ich werde gleich Montag eine Simulation zu einer Aktienwertsicherung veranlassen, um unsere Diskussion zu überprüfen. Es könnte ja sein, dass es angrenzende Einflüsse gibt, die wir in unserer Diskussion bisher übersehen haben. Bis zum Ergebnis dieser Simulation bleibe ich bei meiner vertretenen Meinung. Ich halte Winstons Idee für eine legitime Maßnahme, um die Wirtschaftskraft stabil auf ein dynamisches Niveau zu führen. Die möglichen Effekte können unseren Wohlstand umfassend verbessern. Da es sich um eine möglicherweise äußerst effektive Marktunterstützung handelt, sehe ich keinen maßgeblichen Widerspruch zur international angestrebten Marktliberalisierung. Im Gegenteil, der indirekte Effekt dieser produktiven Wohlstandskomponente kann dazu führen, dass andere, intensivere, direkte staatliche Eingriffe innerhalb überschaubarer Zeiträume sukzessive zurückgenommen werden können. Das ist ein weiterer positiver Ausblick. Das Risiko halte ich, wie gesagt, für begrenzt und eines muss aus meiner Sicht betont werden. Das Vorhaben ist nur deshalb möglich, weil in den letzten 10 Jahren eine erhebliche Entwicklung zur Markttransparenz stattgefunden hat. Auf Grundlage des Corporate Governance Codex und transparenter Unternehmensbilanzen lässt sich so eine Aktienwertsicherung stützen. Die Idee wäre früher nicht umsetzbar gewesen. Die Zeit dafür ist also günstig. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Geldmenge für die Geldpolitik nur noch eine sehr untergeordnete Rolle für die verantwortlichen Zentralbanken spielt. Sie wird zwar beobachtet, aber die zentrale Rolle spielt der Zins. Der Zins wird auch mit einer Aktienwertsicherung weiterhin die alles beeinflussende Messgröße bleiben. Wird mehr Wirtschaftswachstum benötigt, muss der Zins fallen. Steigen die Preise zu stark, muss der Zins steigen. Ich bleibe deshalb in der Diskussion auch ganz entspannt. Die unabhängigen Zentralbanken behalten ihre wesentlichen Instrumente und werden damit auch weiterhin mehr Einfluss haben als die Wirtschaftsminister der Länder. Steigt der Zins, werden die liquiden Mittel nur dann in Aktien investiert, wenn die Rendite daraus mindestens dem Zinsgewinn entspricht. Das wird auch mit einer Aktienwertsicherung so bleiben. Der zentrale Punkt bleibt jedoch, dass die Kleinanleger, die ihre Alterssicherung mit Aktienwerten betreiben, gelassener auf die Maßnahmen im Aktienmarkt reagieren werden. Damit führt eine Zinsänderung vielleicht nicht mehr zu diesen unerwünschten Panikverkäufen an den Börsen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie unwohl mir zumute ist, wenn ich auch nur über eine kleine Zinserhöhung sprechen muss. Es kann passieren, dass es überhaupt niemanden interessiert oder auch zu totalen Überreaktionen kommt. Wirklich wissen kann das vorher niemand. Manchmal ahne ich vielleicht, was auf mich zukommt. Wenn solche Maßnahmen sich gemäßigt und mittelfristig umsetzen, dann machen sie deutlich mehr Sinn für die Volkswirtschaft. Dominoeffekte, die auf darlehensbasierte Aktienkäufe zurückzuführen sind, sind dann nahezu ausgeschlossen. Das wäre eine enorme Stabilisierung und genau die befürworte ich.
Die Idee der produktiven Wohlstandskomponente kann einen wesentlichen Schritt für den Abbau sozialer Differenzen und den breiten Ausbau des Wohlstands bedeuten. Im Ergebnis kann sie vielleicht sogar die weitere Befriedung in der Welt unterstützen, weil Ungleichgewichte im Besitzstand zunehmend ausgeglichen werden. Das Thema des Terrors nehme ich jetzt bewusst aus. Die Idee besticht dabei in ihrer einfachen und verständlichen Struktur. Keine komplizierten Mechanismen, die parallel oder auch undurchschaubar bewegt werden. Es wird schlicht das produktive, börsennotierte Aktienkapital unterstützt. Das ist ein fundamental neuer Ansatz. Keine Verstaatlichung, sondern eine Dynamisierung des finanziellen Marktumfeldes. Das wird sich auf alle anderen Marktfelder auswirken. Es ist damit zu rechnen, dass die Forschungsausgaben dadurch steigen. Unternehmen werden ihre strategischen Ausrichtungen wieder auf die zukunftsorientierte Marktentwicklung vornehmen, was immer Innovationen nach sich zieht. Die Lösung von Energie, Transport und anderen offenen Fragestellungen ist auf dieser Grundlage sicher realistischer zu erreichen als in einem eher schwierigen Marktumfeld. Wir haben es hier schlicht mit guter Laune zu tun. Und auch bei dir wird sie sich sicher bald wieder einstellen wollen. Wir alle wissen auch, dass gute Stimmung zum Einsatz ungeahnter Potenziale animiert. Ich rechne deshalb damit, dass wir in so einem Marktumfeld in kürzeren Abständen weitreichende Innovationszyklen erleben werden. Die gesellschaftliche Entwicklung wird damit auf der ganzen Welt schneller voranschreiten. Das sind alles Punkte, die mich Tag ein, Tag aus beschäftigen. Besonders relevant ist für mich in diesem Zusammenhang die Stabilität der breiten Entwicklung in der, sagen wir mal, globalen Volkswirtschaft. Unter dieser Maxime betrachte ich die Idee der Aktienwertsicherung. Wenn die Menschen den Aktien vertrauen, dann vertrauen sie auch auf die Entwicklung der Unternehmen. Wenn Sie der Entwicklung der Unternehmen vertrauen, dann vertrauen Sie auch auf die wirtschaftliche Entwicklung der jeweiligen Volkswirtschaft. Dieses Vertrauen wird zu einer Verbesserung des gesamten Klimas führen, weil die jeweils individuelle Zukunft wirtschaftlich positiv geprägt ist. Auf jeden Fall positiver, als es heute der Fall ist. Es sollte jedoch, wenn irgendwie machbar, versucht werden, diese Idee möglichst global umzusetzen. Je mehr Länder damit beginnen, umso wahrscheinlicher ist ein Gleichgewicht der entstehenden Kräfte. Aus internationaler Sicht wäre es nicht wünschenswert, dass sich eine Volkswirtschaft entkoppelt.
In der ganzen Diskussion wurde auch meine Meinung bestärkt, dass die produktive Wohlstandskomponente eine interessante Erweiterung unseres volkswirtschaftlichen Instrumentariums bedeuten kann. Für mich spielt dabei eigentlich keine große Rolle, wie herum der Geldkreislauf sich dreht. Wichtig ist nur, dass er möglichst vollständig zirkuliert. Was ich aber besonders positiv einschätze, ist die zugrunde liegende Würdigung der Eigenverantwortlichkeit des Menschen. Dieses Bewusstsein kann vielleicht auch über die produktive Wohlstandskomponente hinaus einen interessanten gesellschaftlichen Effekt bewirken und die demokratische Basis stärken. Das wäre ein wunderbarer Ausblick. Die Eigeninitiative bringt die Bevölkerung möglicherweise auch in anderen Fragen zur Mitbestimmung. Ein Börsenführerschein wird ja ebenfalls die Elemente der Aktionärsrechte behandeln müssen. Die Idee der Steigerung des Unternehmenswertes, des Shareholder Value, bekommt damit ebenfalls eine gesellschaftliche Bedeutung. Außerdem würde ich davon ausgehen, dass die Transparenz der Unternehmen an den Börsen im öffentlichen Interesse steigt. Damit steigt auch die Verantwortung der Unternehmenslenker. Zusätzlich werden die Unternehmensgewinne stärker im Inland verteilt und weniger an internationale Investoren. Das wird den Wirtschaftsverlauf ebenfalls positiv beeinflussen.
Ich danke euch allen für die Offenheit. Alan, ich möchte dich bitten, uns über die Ergebnisse der Simulation auf dem Laufenden zu halten. Der nächste Schritt sollte eine erste Zusammenfassung der Bedingungen sein, die an eine Aktienwertsicherung zu knüpfen wären. Wir haben vieles diskutiert. Vielleicht gelingt es uns, maximal 10 wesentliche Punkte herauszudestillieren.
Die Unternehmen müssen mindestens 10 Jahre ein positives Jahresergebnis mit einer ausgeschütteten Dividende vorweisen können und sich unwiderruflich dem Corporate Governance Codex verpflichten.
Grundsätzlich stimme ich dir zu, aber vielleicht reichen auch 5 Jahre. Das Angebot an Aktien darf auch nicht zu knapp werden, damit die Entwicklung der Werte nicht irrsinnig wird. Auch in diesem Kontext bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Wir brauchen also eine ausreichende Menge an Aktien. Die Börsennotierung sollte davon mindestens 4 Jahre ohne jede Beanstandung verlaufen sein, damit dieses Vertrauen auch gerechtfertigt ist.
Mindestens die Hälfte des Jahresgewinns muss als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der Gewinn soll auch bei den Aktionären vereinnahmt werden. Es sollte zudem überlegt werden, ob nicht 2-mal pro Jahr Ausschüttungen vorzunehmen sind.
Wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass der Staat nicht länger als 5 Jahre direkt oder indirekt über die Aktien verfügen darf. Außerdem sollte er mindestens die gleiche Pflicht zur Veröffentlichung der Aktienbewegungen haben, wie jeder andere Aktionär auch. Also besser wäre noch eine vollständige Transparenz aller Aktienbewegungen, die den Staat betreffen.
Wir sollten an dieser Stelle aber auch nicht überziehen. Eine vollständige Transparenz kann sich auch schädlich auswirken. Ein Kleinanleger sollte nicht mehr als 10.000 Euro oder Dollar je Aktienbestand eines Unternehmens abgesichert erhalten. Damit gäbe es auch keine ausufernde Sicherung, sondern eine Werterhaltung, die sich auf das Wesentliche beschränkt.
Zu knickerig sollte man da nicht vorgehen. Ich würde den Betrag mindestens verdoppeln. Die maximale Beschränkung kann je Kleinanleger auf vielleicht 30 verschiedene Aktien vorgenommen werden. Oder kann es auch unbegrenzt sein? Das Charmante an der Idee ist ja, dass staatliche Leistungen im Zweifel ohnehin dann erfolgen, wenn zur Deckung der dringenden Lebenserhaltung keine Mittel verfügbar sind. Für die allgemeine Entwicklung sind doch konsumierende Rentner angenehmer und wichtiger als Rentner auf dem Niveau einer Sozialhilfe.
Ohne Beschränkung halte ich dieses Konzept erst einmal nicht für umsetzbar. Das maximale Risiko des Staates muss begrenzt sein. Es soll ja um Kleinaktionäre gehen und nicht um die großen Finanzinvestoren.
Richtig. Es geht um die Privatpersonen und die Abrechnung erfolgt über die private Steuererklärung. Nur wer die Aktien unmittelbar erworben hat, sollte auch die Sicherungsgarantie in Anspruch nehmen dürfen. Ich halte es für richtig, dass als Grundlage die Investments aus versteuerten Mitteln herangezogen werden. Wer unversteuerte Mittel investiert, kann dafür auch keine Sicherung erhalten. Damit wäre die Grundlage eindeutig. Eine Beschränkung ist aus meiner Sicht schwierig. Das würde das Vorhaben nur unnötig verkomplizieren und genau dieses sollte im Sinne der Idee nicht geschehen. Es ist schließlich gewollt, dass viele Menschen in Aktien investieren.
Das ist auch wieder richtig. Vielleicht sollten wir die Entwicklung beobachten und den Betrag je Aktie und Kleinanleger auf 20.000 beschränken. Besonders relevant erscheint mir, dass nur Aktien gesichert werden, da diese einen direkten Anteil am Unternehmen darstellen.
Der Investor sollte vor einem gesicherten Investment eine gewisse Grundbildung vorweisen können. Wer über keinen ökonomischen Bildungsabschluss verfügt, dem kann auch so etwas wie ein Börsenführerschein als Grundlage dienen. Hier könnten einige hilfreiche Grundlagen für erfolgreiches wirtschaftliches Handeln vermittelt werden. Das wäre dem Verständnis sicher insgesamt dienlich.
Unbedingt. Sonst werden die Werte der Unternehmen mit Sicherheit dauerhaft nicht richtig eingeschätzt. Die Anleger müssen das Verhältnis zwischen Kursen und Unternehmensgewinnen unbedingt taxieren lernen. Sonst haben die Aktienkurse nichts mit den Gewinnaussichten der Unternehmen zu tun.
Ich denke, dass das schon die wichtigsten Eckpunkte waren. Oder haben wir noch etwas vergessen?
Dann will ich die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Erstens, das Unternehmen muss mindestens 5 Jahre ohne jede Beanstandung an der Börse notiert sein. Zweitens, die Unternehmen verpflichten sich, die jährlichen Gewinne mindestens zur Hälfte an die Aktionäre auszuschütten und den Corporate Governance Codex einzuhalten. Drittens, der Staat darf längstens 5 Jahre über die Aktien verfügen und hat die gleichen Pflichten zur Veröffentlichung der Aktienbewegungen wie jeder andere Aktionär. Viertens, jeder Kleinanleger erhält pro Unternehmen in der Aktienwertsicherung maximal 20.000 Euro oder Dollar als Sicherungsumfang zum Kaufkurs. Die weitere Entwicklung des Umfangs muss beobachtet werden. Der Betrag kann sich vielleicht alle 5 Jahre entwickeln. Fünftens, die Aktienwertsicherung erfolgt über die private Steuererklärung. Der Erklärende muss den Erwerb der Aktien und die versteuerten Finanzmittel dazu ebenfalls nachweisen. Wenn die Aktien mit Darlehen oder Ähnlichem erworben wurden, kann ein vergleichbarer Nachweis erfolgen. Sechstens, es werden ausschließlich Dividenden und stimmberechtigte Aktien gesichert und keine anderen Wertpapiere. Das gilt auch für Fonds.
Und siebtens muss der Kleinanleger wirtschaftliche Grundlagenkenntnisse nachweisen.
Das sind ja knackige 7 Punkte. Es scheint weniger kompliziert als zunächst erwartet.
Winston war aufgeregt. Das Ergebnis war positiver ausgefallen, als er erhofft hatte. Die Diskussion hatte außerdem interessante neue Aspekte für ihn aufgeworfen. Das Ergebnis klang für ihn wie eine Liebeserklärung an die Zukunft. So feurig konnte die Betrachtung der Volkswirtschaft sein.
Also das ist in der Tat knackig. Ich bin schon sehr auf die Ergebnisse der Simulation gespannt.
Wie wäre es, wenn wir jetzt noch über das Informationspatent diskutieren?
Ich verstehe immer noch nicht, wozu wir ein Informationspatent nun wirklich brauchen. Wir haben doch ein Patentrecht und weltweit kann man sich wichtige Erfindungen schützen lassen. Wenn es nicht die Regionen auf der Welt gäbe, in denen sich einige Piraten der Neuzeit über die Rechte an dem geistigen Eigentum anderer hinwegsetzen, gäbe es kein größeres Problem.
Auch für Warren gehörten Patente zu den wesentlichen Elementen der Zukunftssicherung des von ihm geführten Unternehmens.
Der Erfinder soll doch durch das Patent seine Lösung für ein bestimmtes Problem der Öffentlichkeit offenbaren und damit für einen gewissen Zeitraum für sich monopolisieren können. Nach dem Ablauf dieses Zeitraums sollen die Innovationen dann ohne Patentabgaben genutzt werden können, um die fortschreitende gesellschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Uns gelingt damit die regelmäßige Sicherung unseres Technologievorsprungs nun schon seit Jahrzehnten. Wozu benötigen wir noch ein Informationspatent?
Auch Rupert kribbelte der Bauch, wenn er von patentierten Informationen hörte. Schließlich verdiente er sein Geld vor allem mit dem Management von Informationen.
Viele relevante Informationen sind heute einfach Ideen. Und Ideen sind bisher schutzunfähig. Nur die Umsetzung von Ideen ist bisher durch ein Patent schutzfähig. Und das aus gutem Grund. Es lässt sich lange diskutieren, was eine bestimmte Idee für vielfältige Umsetzungsmöglichkeiten bietet. Für ein Patent muss eine gewerbliche Verwertbarkeit gegeben sein. Eine Idee lässt oft mehrere Verwertungsmöglichkeiten zu. Auch unser Umsatz gründet sich vor allem auf der Verbreitung von Informationen. Mit Ideen hat das wenig zu tun, von der Gestaltung einmal abgesehen. Die Gestaltung macht den Unterschied und dies ist ebenfalls schwer patentierbar. Wozu auch? Es ist nur wichtig, dass man ein neues Informationsformat als erster am Markt platziert. Wenn jemand eine Idee hat und diese umsetzen möchte, soll er damit anfangen. Eine aufwendige Ideenrecherche würde den kreativen Prozess doch nur unterbrechen, ja vielleicht sogar gänzlich zunichte machen. Damit ist doch niemandem gedient. Das wäre also abwegig. Was macht eine Information also aus, damit sie patentierbar wird?
Patente an sich sind doch schon eine Last für kreative Menschen. Der Formalismus und die Erfüllung diverser Rechtsvorschriften führen zu mangelnder Handhabbarkeit und zur Beschäftigung juristischer Spezialisten. Damit können sich doch wiederum nur jene die Anmeldung von Patenten leisten, die über eine entsprechende Organisation oder umfassende Finanzmittel verfügen. Je kleiner der Patentinhaber und je weiter er entfernt ist, umso wahrscheinlicher wird die mangelnde Durchsetzung möglicher Ansprüche. Daran wird eine Datenbank doch nichts ändern können. Die Linux-Software gehört heute schon zu den kostenfreien und unpatentierten Softwareangeboten. Ein simpler Lizenzvertrag und schon ist der Zugang zum Kunden gegeben. Wer solche Angebote sucht, findet sie fast überall im Internet. Dann muss halt die Pflege bezahlt werden.
Ein Patent schützt ja auch nicht vor Nachahmung. Vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall. Ist erst einmal eine erfolgversprechende oder erfolgreiche Patentschrift zugänglich, wird im Zweifel sofort eine Möglichkeit gesucht, wie dieses oder ein ähnliches Ergebnis erreicht werden kann. Deshalb lassen sich ja auch die Pharmaproduzenten stets artverwandte Ergebnisse ebenfalls schützen. Es besteht also durch die Patentierung auch der gegenteilige Effekt. Wenn die Information transparent verfügbar ist, werden Nachahmer versuchen, diese Ergebnisse auf anderen Wegen zu erreichen. Ja, es gibt auch Länder, in denen bestimmte Dinge, wie zum Beispiel medizinische Produkte, gar nicht patentierbar sind oder an die ortsansässigen oder staatlichen Unternehmen zwangspatentiert werden müssen. Dort stehen diese Informationen sofort zur Umsetzung zur Verfügung. Solche Ausnahmen wird es wahrscheinlich auch immer geben.
Wissenschaftliche Theorien, Methoden und die Lehre sind ohnehin nicht patentierbar und damit nicht schutzfähig. Erst wenn sie in Form von Texten ausgedrückt wurden, ist der Text als solcher urheberrechtlich geschützt. Das kann und sollte ein Informationspatent auch nicht ändern. Schließlich wollen wir den Fortschritt ja nicht behindern, oder?
Das ist zutreffend und genau der Ausgangspunkt. Es muss darum gehen, so viele Ideen, wissenschaftliche Theorien, Methoden und kreative Ergebnisse wie möglich transparent zugänglich zu machen. Wenn es gelingt, dass wir dieses ganze Wissen einsatzfähig bekommen, kann das sehr vielen Menschen nützlich sein. Wenn die Lizenzbedingungen dann so gestaltet sind, dass es sich nicht lohnt, eine neue Entwicklung zu forcieren, dient es zusätzlich dem Ideengeber. Statt selbst zu produzieren, kann kostengünstiger auf die Informationen zugegriffen werden. Doch diese kleinen Anbieter von Informationen gehen gerade bei den heutigen Modellen mit großer Wahrscheinlichkeit leer aus. Das ist doch eine Struktur, die aus Ideen Einkommen werden lässt. Mit so einer Struktur würde sich vielleicht auch ein Softwareentwickler für die Linux-Systeme überlegen, ob die Produkte nicht lieber anders angeboten werden sollten.
Ein Informationspatent, wie ich es vorhin verstanden habe, wird doch zu einer Flut an eingetragenen Informationen führen, die permanent in Abgleich mit den eigenen Entwicklungen gebracht werden müssen. Konzerne wie IBM melden täglich durchschnittlich 5 Patente an, um Anspruchsgrundlagen aus den eigenen Forschungstätigkeiten zu entwickeln. Das führt doch zu einer monolithischen Struktur. Wer soll denn das alles überblicken, wenn jeder Mensch eine Datenbank füttern kann?
Zuordnung und Auffindbarkeit würden ganz sicher eine besondere Herausforderung darstellen. Aber diese Herausforderung stellen wir uns ja heute. Die Verwaltung der heutigen Patente ist im Vergleich zu der Datenmenge für ein Informationspatent vielleicht nicht so hoch, aber die Vielfalt ist auch heute schon gegeben. Das Produkt muss ja nur beschrieben werden und damit wird der Umfang erheblich reduziert. Mir scheint besonders interessant zu sein, dass übergeordnete Vertriebsstrukturen dadurch intelligent ergänzt werden. Für die Produzenten von Informationen wird so ein schnellerer Marktzugang und damit schnelleres Einkommen gewährleistet.
Ganz genau. Wobei klar abgegrenzt werden muss, dass es sich hier um keine Vertriebsplattform handelt. Es geht vor allem darum, die Informationen zugänglich zu machen, vielleicht auch mit standardisierten Lizenzbedingungen. Erste Ansätze gibt es dazu ebenfalls schon. Der Vertragsschluss muss an anderer Stelle durchgeführt werden. Es würde sich aber um eine Metastruktur handeln, die der heutigen Zeit angemessen ist und auch in Zukunft dafür sorgt, dass das vorhandene Wissen und die entwickelten Erzeugnisse der Informationsgesellschaft besser verfügbar werden.
Im Ergebnis fänden sich in dieser Datenbank also alle individuell kreierten Informationen mit ihren Lizenzbedingungen und dem Kontakt des Lizenzgebers. Das wäre eine vollständige, möglicherweise globale Infrastruktur für Informationen aller Art. Damit ließe sich schnell herausfinden, wer welche Rechte hält, welche Nutzung zulässig ist und was deren Nutzung kostet. Das entspricht absolut dem Zeitgeist. Dann würden viele auch erst einmal nachsehen, ob die Daten, die sie gerade herunterladen wollen, vielleicht gar nicht kostenfrei sind. Das würde den Urhebern sicher helfen.
Ich würde deshalb aber nicht gleich von einem Patent sprechen. Die Idee, eine Infrastruktur für das Informationszeitalter zu schaffen, finde ich zwar bedeutend, aber das Wort Patent assoziiert doch technische Innovation.
Aber es gibt doch fast perfekte Suchmaschinen im Internet, um diesen Überblick zu erhalten. Die private Struktur wird doch nicht mehr benötigt, wenn es so eine zentrale Sammelstelle aller Informationen gibt.
Das halte ich für stark übertrieben. Es war nicht Bestandteil meiner Überlegung, dass es eine Suchmaschine werden soll, die Transparenz ins Internet bringt. Das kann nicht die Aufgabe einer staatlichen oder überstaatlichen Infrastruktur sein. Das wäre maßloser Unsinn. Es soll um nichts anderes als die Information über Informationen gehen. Diese Infrastruktur muss auch von den Rechteinhabern aktiv genutzt werden. Keine der abrufbaren Informationen wird automatisch in diese Struktur eingepflegt. Die Information selbst kann aber maximal verlinkt werden.
Wenn überhaupt, sehe ich in so einer Struktur vor allem den Vorteil, dass die Urheberrechtsansprüche einfach nachvollziehbar werden. Aber es gibt sie bereits. Es gibt sie auch auf internationaler Grundlage. Hier würden bestehende privatwirtschaftliche Strukturen unter Druck gesetzt.
Es mag ja sein, dass es bereits Datenbanken mit ähnlichen Grundlagen gibt. Diese sind jedoch nicht öffentlich zugänglich und bilden vor allem nur jenes ab, was mit formellen Rechtsgrundlagen eines Landes versehen ist. Künstler, die beispielsweise neue Werke in Form von Filmen, Bildern, Musik oder Texten verfassen, sind davon nicht betroffen. Gerade diese Leistungen bedürfen aber einer stärkeren Berücksichtigung, wenn auf individueller Ebene das Einkommen aus Information gestärkt werden soll. Es muss uns deshalb gelingen, aus den bestehenden informellen Ansprüchen ein formelles Register zu entwickeln. Das macht die Idee des Informationspatents besonders spannend. Ich denke, dass das Raubkopieren ein Sargnagel unserer Gesellschaft sein kann. Wenn genutzte Leistung nicht honoriert wird, kann der Anbieter nicht überleben. Mit dem Blick auf die Zukunft kann das katastrophal enden. Die Künstler fristen ein unwürdiges, staatlich unterstütztes Leben, während deren Werke vielleicht millionenfach die Menschen unterhalten. Das ist eine tiefgreifende Herausforderung der Informationsgesellschaft, der wir uns politisch stellen müssen.
Das ist für mich der zentrale und besonders bedeutende Aspekt. Der Einzelne wird auch hier wieder gestärkt. Das führt wahrscheinlich auch zu mehr Initiative, da die Möglichkeit zunimmt, mit der Kreation ein Einkommen zu erzielen. Den Qualitätsaspekt zu überlegen, halte ich für wenig zielführend, da es hier einzig um die Urheberrechtseigenschaft geht. Wer diese erfüllt, kann in so eine Datenbank aufgenommen werden. Ich denke aber ebenfalls, dass die Masse der Informationen überaus problematisch werden kann. Ungeachtet der technisch lösbaren Anforderungen wird der Umfang der Datenbank mit Sicherheit rasant steigen. Die jeweiligen Inhalte zu finden wird eine Herausforderung besonderer Art sein. Wie kann es gelingen, dass jemand findet, was er gebrauchen kann, auch wenn er indirekt sucht, ohne dass es irgendwelche Ansatzpunkte gibt? Es darf bei einer internationalen Initiative nichts besonders hervorgehoben werden. Ohne eine Lösung hierfür wird das Ergebnis jedoch nichts anderes als eine nutzlose Datenwüste sein können.
Ich glaube nicht, dass es eine besondere technische Herausforderung sein wird. Diese Instrumente befinden sich seit langem in der Entwicklung und kommen sukzessive auf den Markt. Es ist inzwischen auf jedem Computer eine enorme Datenflut vorhanden, die zunehmend organisiert werden muss, damit die Daten überhaupt noch auffindbar sind. Für mich bleibt die Frage, ob die Umsetzung so einer Idee überhaupt sinnvoll wäre. Ich denke, dass Unternehmen damit auf Dauer ein geringeres Forschungs- und Entwicklungsinteresse haben. Das wiederum wird ebenfalls die Entwicklungen in der Zukunft reduzieren.
Aber sicher wäre eine Umsetzung sinnvoll. Wie sagte schon der Philosoph Karl Raimund Popper? Wir wissen nicht um den Wert des Wissens von morgen. Der Ablauf der Geschichte wird durch das Wachstum des Wissens stark beeinflusst. Wenn wir die Informationen über das Wissen und deren Nutzungsmöglichkeit nicht für jeden zugänglich machen, dann werden wir das Wachstum des Wissens in Zukunft eher behindern, als durch die Möglichkeiten des Internets weiter beflügeln. Die Information ist der Wertträger des Wissens und damit sollte sie auch wie eine heutige Maschine im Wert angemessen bezahlt werden. In einer Informationsgesellschaft muss diese Parallele zu den Grundlagen des Industriezeitalters gezogen werden.
Auch auf der Ebene eines Unternehmens betrachtet ist das richtig. Die Unternehmensmanager sind doch vor allem Kaufleute. Das heißt, dass sie sich immer wieder die Frage stellen, ob es günstiger für das Unternehmen ist, etwas selbst zu entwickeln oder eine Entwicklung einzukaufen. Das würde also im Ergebnis ebenso bedeuten können, dass die Forschungstätigkeiten ausgeweitet werden. Jeder Mensch kann doch zum Forscher und Entwickler werden, wenn eine Idee vorhanden ist. Das ist ein enormes Potenzial, das genutzt werden muss. Unter Umständen kann eine eigene, teure Entwicklung durch die Zahlung einer Lizenzprovision erspart werden. Damit würde im Ergebnis die Geschwindigkeit für Entwicklungen erhöht. Das stimmt mich in meiner Einschätzung also ebenfalls eher optimistisch. Die Umsetzung scheint jedoch sehr aufwendig und betreuungsintensiv zu sein. Ich frage mich deshalb vor allem, wer das organisieren soll.
Wenn schon so eine Initiative gestartet wird, dann kann sie überhaupt nur als internationaler Entschluss erfolgreich sein. Ein einzelner Staat wird niemals das notwendige Vertrauen aufbauen können. Schließlich ist es für eine fundamentale Erweiterung der bestehenden Systeme von Bedeutung, dass sich möglichst alle Staaten anschließen. Die unterschiedliche Handhabung des Urheberrechts in einzelnen Staaten bildet doch die eigentliche Keimzelle für den Diebstahl geistigen Eigentums. Es kann hier also nur um eine übergeordnete, unparteiische und nichtstaatliche Einrichtung gehen. Die Vereinten Nationen vielleicht.
Dem will ich in vollem Umfang zustimmen. So eine Initiative kann überhaupt nur dann erfolgversprechend gestartet werden, wenn es um eine internationale Verbesserung geht. Wir dürfen uns dabei auch nichts vormachen. Es wird einen erheblichen Zeitraum in Anspruch nehmen, bis so ein Prozess implementiert ist. Das Ergebnis wird also erst viele Jahre später sichtbar sein. In der Regel findet man in der maßgeblichen politischen Umgebung heute kaum Fürsprecher, um so ein langfristiges Ziel zu verfolgen. Wenn nicht kurzfristig positive Ergebnisse vorzeigbar sind, bleiben die Projekte auf der Strecke. Kaum jemand will für seinen politischen Nachfolger vorarbeiten. Außerdem ist es doch so, dass mit so einer Struktur nationale Entscheidungsgewalt abgegeben wird. Wer daran teilnimmt und die internationale Gemeinschaft nicht brüskieren will, kann sich von dem neuen Regelwerk nur schwer wieder trennen. Das wird dazu führen, dass es wie üblich an der notwendigen Verbindlichkeit mangelt.
Wir können also damit rechnen, dass es sich um eine erhebliche internationale Kommunikationsaufgabe handelt, bis überhaupt eine Grundlage für die Umsetzung einer derartig großen Idee geschaffen ist. Das wiederum heißt aber doch nichts anderes als sehr hohe Kosten.
Nun wollen wir die Idee mal nicht unnötig zerreden. Die eigentliche Frage scheint doch zu sein, ob es einen größeren nationalen Nutzen geben kann, der gegen eine internationale Infrastruktur stehen würde. Ich sehe heute keine nationalen Vorteile. Es wird doch keinem Land Vorteile verschaffen, wenn Urheberrechte missbraucht werden. Eine wirtschaftliche Leistung auf dieser Grundlage entbehrt doch jeden Fundaments. Es gibt sicher berechtigte Interessen im Bereich der medizinischen Versorgung, die monopolistischen Strukturen von Patentinhabern bei wirtschaftlich schwachen Nationen entgegenstehen können. Ich sehe aber keine wirtschaftlichen Ansatzpunkte, die gegen eine internationale Infrastruktur für Informationen stehen. Wenn so eine Infrastruktur erst einmal etabliert ist, wird doch eher das Gegenteil der Fall sein. Nationen, die einen aktiven Zugang zu so einer Datenbank haben, können die Chance nutzen, damit Einkommen zu erzielen. Daran haben doch wiederum alle Nationen ein Interesse. Somit sehe ich auch nicht, dass der Prozess mehr als ein paar Jahre in Anspruch nehmen muss. Rechtliche Grundlagen schaffen, technische Strukturen entwickeln und die Verbindlichkeit der teilnehmenden Länder herstellen. Dafür wird sicher kein Jahrzehnt benötigt. Viele Staatsführungen sind erheblich länger im Amt. Das bedeutet aber grundsätzlich auch, dass die Nationen mit hoher Internetdurchdringung im Volk eine Informationsdominanz erreichen werden. Andere Länder werden damit benachteiligt werden und möglicherweise sogar von der allgemeinen Entwicklung durch die verfügbaren Informationen abgehängt. Das kann nicht im Interesse einer internationalen Initiative sein.
Dann muss die Internetdurchdringung in diesen Ländern durch die internationale Gemeinschaft noch stärker gefördert werden. Für den Zugang ist ein allgemeiner Internetzugang absolut ausreichend. Dieses Thema steht doch ohnehin regelmäßig auf der Agenda. Es handelt sich also nicht um eine besondere Herausforderung, die sich aus der Idee ergibt. Der Zugang zum Internet ist eine höchst demokratische Grundlage zur persönlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Das ist lange erkannt und Bestandteil umfassender Bemühungen.
Das ist selbstverständlich richtig. Die Bemühungen benötigen jedoch noch größere Aufmerksamkeit.
Der Ausbau dieser Aktivitäten wird sicher weiter diskutiert werden. Um aber bei der Idee des sogenannten Informationspatents zu bleiben, wäre die Frage zu klären, welche internationale Vereinigung sich bei entsprechender Zustimmung der Aufgabe annimmt.
Wenn diese Diskussion geführt wird, ist die Idee ja bereits einen Schritt weiter gediehen. Ich denke noch über die Gegenargumente nach. Es ist für mich durchaus überraschend, dass sich unternehmerisch betrachtet einige ergeben. Diese sind natürlich strukturell berechtigt. Transparenz verschafft auch stets den Wettbewerbern einen Marktzugang. Was die täglichen Informationen angeht, Rupert, gehe ich auch von einer äußerst effizienten Informationsstruktur aus. Die ist wahrscheinlich erheblich schneller als alles, was durch die Idee etabliert werden wird. Darin liegt auch das Potenzial in der Verbreitung von aktuellen Nachrichten.
Winston sah in die Runde und stellte fest, dass die Zeit bereits weit vorangeschritten war.
Wenn keiner mehr Ergänzungen zu dem Thema hat, will ich die produktive Wohlstandskomponente und das Informationspatent nun bald zur öffentlichen Diskussion stellen.
Alle sahen in die Runde und keiner wollte dem noch etwas hinzufügen.
Dann bleibt mir, mich für die Diskussion zu bedanken. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gleich im Anschluss auch persönlich noch etwas austauschen. Heute Mittag konnte ich selber noch gar nicht mit allen etwas länger sprechen. Wer allerdings abreisen möchte, kann vorne Bescheid sagen. Es steht bereits alles zur Verfügung. Ich muss den heutigen Tag sich erst einmal etwas setzen lassen. Wenn einer von euch noch etwas ergänzen möchte, freue ich mich über einen Anruf.
Die Teilnehmer der Runde standen auf und begaben sich wieder in Richtung des Salons. Es dauerte noch über 2 Stunden, bis auch Rupert und Christine aufbrachen, da sie sich angeregt über mögliche volkswirtschaftliche Maßnahmen in Europa austauschten. Winston staunte immer wieder, wie gut Christine sich auskannte. Es war nun Ruhe eingekehrt. Winston setzte sich in die inzwischen wieder aufgeräumte Bibliothek und zündete sich nachdenklich eine Zigarre an. Seine Aufregung legte sich wieder, und er war sehr zufrieden, dass seine Idee nicht abgeschmettert worden war. Die Versuche dazu hatten sich vergleichsweise einfach in Luft aufgelöst und seine Ideen hatten auch dieser Runde standgehalten. Er machte sich nun einige Notizen, um zu verhindern, dass die vielen Gedanken einfach verflogen. Er wollte so viel wie möglich festhalten, damit er die zusätzlichen Erkenntnisse zu seiner Idee nicht doch noch vergaß. Zwischendurch sah er immer wieder nachdenklich aus dem Fenster in den Garten hinaus. Desiree kam in die Bibliothek und öffnete 2 Fenster, damit er dicke Rauch abziehen konnte. Die Zigarren gehörten zu den 10 Dingen, die sie einfach übersah, ohne jemals darüber gesprochen zu haben. Ein Teil ihres Credos für eine gute Ehe. Sie ließ sich von Winston erzählen, was in der Woche und besonders an dem Tag geschehen war. Das Interview mit Larry hatte sie noch am Fernseher verfolgt. Winston hatte ihr leid getan, wie er unter den heißen Scheinwerfern von den Fragen bedrängt vor den laufenden Kameras saß, und sie war stolz, als sie seine souveränen und gewandten Antworten hörte. Sie liebte es besonders, ihn so zu erleben.
Larrys Fragen gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Haben Sie etwas Bahnbrechendes vor? Dürfen wir mit maßgeblichen Neuerungen rechnen? Auf dem Rückweg dachte ich dann aufs Neue über eine Idee nach, die ich bereits kurz nach meinem Studium hatte. Ich hatte sie damals gleich wieder verworfen, aber nach dem Interview musste ich sie noch einmal durchdenken. Ich konnte nicht anders. Der Ursprung der Idee ist, die Aktien an der Börse wie das Geld auf den Bankkonten zu organisieren. Durch Garantien werden die Menschen von hysterischen Aktivitäten mit ihren Bankguthaben abgehalten. Keine Gerüchte veranlassen die Menschen heute mehr dazu, ihr Geld von den Banken abzuholen. Sie wissen einfach, dass sie ihr Geld durch die Sicherungsmaßnahmen immer zurückbekommen. Wichtig ist in letzter Konsequenz nur, dass der Staat auch vertrauenswürdig ist. Für mich ist eine Aktie wie Geld, also ein Geldäquivalent. Aber es ist ein produktives. Denn die Aktiengesellschaften erwirtschaften ja Gewinne, die als Dividenden ausgeschüttet werden. Wenn nun die Bürger ihr Geld in Aktien tauschen, dann erwirtschaftet das Geld durch die Unternehmensgewinne ein Dividendeneinkommen. Mit diesem Einkommen können wiederum Dienstleistungen und andere Produkte konsumiert werden. Durch den Konsum wird der Wirtschaftskreislauf weiter in Schwung gehalten, werden Arbeitskräfte für die Produktion und die Dienstleistungen benötigt. Gleichzeitig können die neuen kleinen Aktionäre damit ihre Alterssicherung betreiben. Eine produktive Alterssicherung. Das Alterseinkommen entsteht also ebenfalls durch die ausgeschütteten Dividenden.
Das ist eine schöne Idee, Darling. Aber die Kleinanleger haben doch Angst, an der Börse ihr Geld zu verlieren. Wie willst du sie denn an die Börse bekommen?
Indem das Geld für die Aktienkäufe genauso wenig verloren gehen kann wie auf den Bankkonten. Durch eine staatliche Garantie, dass der Kaufpreis vom Staat gegen Übernahme der Aktie an den Bürger des Landes mit der Steuererklärung zurückgezahlt wird.
Der Bürger soll dem Staat vertrauen? Auf welcher Grundlage denn?
Ich habe das als produktive Wohlstandskomponente bezeichnet. Damit kann der Geldkreislauf auf den Kopf gestellt werden. Wenn der Kreislauf anders organisiert wird, können die Lücken verhindert werden. Heute ist es so, dass ein Investor in ein Unternehmen investiert, um irgendetwas zu produzieren. Die Produkte werden abgesetzt und führen früher oder später zu Gewinnen. Die Gewinne werden dann wieder an den Investor ausgeschüttet und er investiert sie irgendwo anders weiter. Mit der produktiven Wohlstandskomponente fließen die Gewinne an die Bürger, die damit aufs Neue konsumieren. Außerdem stärkt es die inländische Wirtschaft, da mehr Geld im inländischen Zyklus verbleibt.
Desiree war sprachlos und sah ihren Winston erstaunt an. Es war mindestens 30 Jahre her, als sie ihn das letzte Mal so reden gehört hatte. Den Geldkreislauf auf den Kopf stellen und den Wohlstand verbessern. Sie hörte ihm fasziniert zu und verliebte sich währenddessen in ihren alten Ehemann auf der Stelle noch einmal. Endlich wollte er seine Macht nutzen und etwas bewegen, was letztlich allen zugute kam. Endlich wollte er zeigen, dass noch viel mehr in ihm steckte. Winston lehnte sich im Sessel zurück und zog an seiner Zigarre, während er in die Luft sah.
Außerdem will ich erreichen, dass die neuen Produkte den Bürgern unserer Informationsgesellschaft nicht länger gestohlen werden. Informationen müssen als Produkte ebenfalls zu Einkommen führen. Es kann doch nicht sein, dass unsere kreativen Menschen auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, während ihre Produkte einfach kopiert werden. Um dieses zu verdeutlichen, möchte ich das Informationspatent ins Leben rufen. Alle Menschen handeln doch im eigenen wirtschaftlichen Interesse. Fast jeder Mensch ist ein sogenannter Homo economicus. Wenn die Menschen sehen, dass sie mit ihren eigenen Schöpfungen Geld verdienen können, werden sie sicher auch einsehen, dass alle Informationen einen Wert darstellen. Dieser Wert muss bezahlt werden. Schließlich will ja auch niemand selbst bestohlen werden. Mit dem Informationspatent soll eine Metadatenbank geschaffen werden, die alle Angaben zu den vorhandenen Informationen und deren Lizenzierung abrufbar vorhält. Dadurch können die Menschen möglicherweise ebenfalls über viele Jahrzehnte mit ihrem Informationsprodukt Einkommen erzielen.
Du willst aus dem Homo economicus den Homo consumicus entwickeln. Ich bin völlig überrascht. Das hat sich alles aus dem Interview mit Larry herauskristallisiert? Aber du hast dich doch bisher nie um das Wohlergehen aller Bürger gekümmert. Deine Vorfahren haben mit den bestehenden Mechanismen doch auch den Reichtum begründet, der uns das Leben so angenehm macht.
Das stimmt. Und ich bin sehr glücklich über unsere materiellen Lebensumstände. Mit der produktiven Wohlstandskomponente kann ich aber der Welt etwas Tolles hinterlassen, Desiree. Das kommt einfach allen zugute. Alle Werte werden sich damit positiv weiterentwickeln. Natürlich auch unsere.
Wenn ich dir zuhöre, entsteht vor meinen Augen eine Art Utopia. Traumhafte Zustände, allen geht es gut, alle sind betriebsam, alle tragen etwas zur Erhaltung und Entwicklung des Wohlstandes bei. Glaubst du, dass die Menschen in so einem Zustand leben können und nicht gerade auch die Krisen brauchen? Widerfahren uns allen nicht genau aus diesem Grund die Krisen?
Das kann ich nicht ermessen, Desiree. Diese Entscheidung müssen die Menschen selbst treffen. Die Ausgangsposition für den Start einer positiven Entwicklung dieser Art war aber kaum jemals besser als heute. Alle Instrumente, die dazu gebraucht werden, sind vorhanden. Wir müssen sie nur neu kombinieren. Ob die Menschheit an den Krisen gewachsen und für diesen Schritt reif ist, wird die Diskussion zeigen.
Winston hielt inne und sah aus dem Fenster.
Na, und was denkst du zu dem Masterplan?